So, wir lesen in dem ersten Abschnitt des 9. Verses aus Sacharja 9: Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. So, wenn wir dann weiterlesen, denn ein Retter ist er, da steht ja ein Komma. Bei euch wahrscheinlich auch im Text, ihr findet ein Komma. Das heißt, der Satz hört nicht auf, sondern es geht weiter. Wenn wir also weiterlesen in dem 9. Vers, dann stellen wir Folgendes fest, dass eigentlich die Prophetie, auf die hier Bezug genommen wird, sich schon ereignet hat. Wir lesen in Vers 9b, und ein Retter ist er, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wann hat sich das erfüllt? Wann ist das passiert? Naja, wir wissen das. Ja? Es hat sich erfüllt bei dem ersten Kommen des Herrn Jesus und im Besonderen dann natürlich auch, als er in Jerusalem eingeritten ist, tatsächlich auf einem Füllen der Eselin, also am Palmsonntag. So, jetzt müssen wir überlegen. So, wer kam denn tatsächlich und wurde in Bethlehem geboren? Wer hat in Israel, im Lande Israel, gedient? Wer ist nach Jerusalem eingeritten, wirklich eingeritten? Es war der König, von dem Sacharja hier spricht. Und eigentlich Gott durch Sacharja spricht, so müssen wir das sagen. Und wir sagen, okay, schön und gut. So, wenn wir den nächsten Vers lesen, schaut einmal Vers 10. Dann stellen wir fest, dass dieser Vers, der 10. Vers, ganz klar von dem zweiten Kommen Jesu spricht. Ich lese uns diesen Vers. Steht geschrieben, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. So, hier wird eine Konfliktzeit beschrieben, die kurz vor dem Kommen dieses Königs stattfindet, sichtbaren Kommen des Königs stattfindet. Und er, das heißt der König, von dem vorher gesprochen worden ist, auf den vorher hingewiesen ist, wird den Völkern Frieden geben. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen, von Strom und vom Strom bis an die Enden der Erde. So, dieser Teil der Prophetie hat sich noch nicht erfüllt. So, wir erkennen eine zweifache Prophetie in zwei Versen. Ja? Die erste Prophetie spricht vom ersten Kommen des Königs und die zweite Prophetie spricht von dem zweiten sichtbaren König des zweiten sichtbaren Kommen des Königs, der sein Friedensreich aufrichten wird auf dieser Erde. Wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Ja? Und wenn Jesus sein Reich aufrichtet, dann wird das Wirklichkeit, dass von einem Meer zum anderen und von dem Strom, hier ist der Euphrat gemeint, der Strom Euphrat, der Fluss Euphrat, bis an die Enden der Erde. Und wir stellen fest, lesend diese beiden Verse 9 und 10, dass zwischen Vers 9 und zwischen Vers 10 nun mehr als 2000 Jahre liegen. Ja? Und diese 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte sind in unserem Text nur mit einem Punkt gekennzeichnet. Die Schrift sagt, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Wir denken, oh, das ist eine lange Zeit. 2000 Jahre. Für den ewigen Gott ist das ein Punkt. Ja? Aber angesichts des ersten Kommens und des zweiten Kommens des Messias, ihr Lieben, was ist denn wichtig für uns als Menschen Gottes? Ja, genau darüber sprechen wir. Ja? Und wir lesen, frohlocke sehr, jauchze sehr, der du zu Gott gehörst. Hier werden Menschen Gottes angesprochen. Wir können uns vorstellen, dass die Menschen eigentlich nicht gemeint sind, denn sie werden nicht jauchzen, sie werden nicht frohlocken beim Kommen des Königs. Siehe, dein König, es ist dein König. Er kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. So, wir finden als allererstes diese zwei Befehle. Ja, in diesem Vers. Der erste Befehl ist zu der großen Freude und dem Jauchzen. Wir haben darüber nachgedacht, was es heißt. Und lass uns einmal überlegen, im Zusammenhang mit dieser großen Freude, oder freue dich sehr, ja, ist eine besondere Freude, wo wird von solch einer Freude in der Heiligen Schrift gesprochen? Naja, das wissen wir. Ihr seid damit aufgewachsen. Als die Engel den Hirten begegnen, was sagen die? Siehe, ich verkündige euch was? Große Freude. Was denkt ihr, worauf dieses Wort Bezug nimmt? Das geht zurück auf das, was Gott seinerzeit gesagt hat, durch den Propheten Zacharia, wenn er sagt, freut euch sehr. Warum? Weil die große Freude erscheinen wird, weil Jesus Christus kommen wird. So, das nächste Kommen des Herrn Jesus für seine Gemeinde zunächst einmal, ja, in der Entrückung, wird auch ein freudiges Ereignis sein für die Seinen, für uns, oder? Natürlich. Die Welt wird natürlich überlegen, naja, was ist hier passiert? Auf einmal sind so viele Menschen weg, ja, und wo sind die alle hin? Und wir haben schon darüber gesprochen, dass interessanterweise in der New Age Bewegung genau davon auch gesprochen wird. Das wird gelehrt, dass seinerzeit viele Menschen auf einmal verschwinden werden, aber die New Ageler sagen, es wird zum Besten der Welt sein. Naja, das werden Sie noch erleben, ob das zum Besten oder zum Nachteil ist. So, und dann bei, ihr Lieben, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, dass eine Sekunde nach der Entrückung, wir werden keine Probleme mehr haben. Keine Probleme. Ja, wenn ich darüber nachdenke, freue ich mich schon. Keine Probleme. Aber umso mehr freue ich mich, meinem Herrn und Heiland Jesus Christus zu begegnen. Das zweite Kommen wird ja auch ein freudiges Ereignis sein für wen? Nur für seine Menschen. Nur für die Menschen, die zu diesem König Jesus Christus gehören. Nicht eigentlich für solche, die Errettung ablehnen. Ja? Und deshalb ist im Leben der echten Kinder Gottes die Freude angesagt, selbst wenn man sich nicht danach fühlt, selbst wenn man Zahnschmerzen hat, ja, wie wir letzten Sonntag auch überlegt haben. So, der zweite Befehl ist der Befehl zu einem besonderen Aufmerken, ja, angesichts dessen, was nun gesagt wird. Das Wort siehe oder im Englischen behold steht dafür, ja. Wir müssen aufmerksam sein. Und in der letzten Predigt haben wir manches dazu gesagt. Und überlegen wir einmal, als der Engel den Hirten erscheint, dort auf den Feldern Bethlehems, sagt er auch unter anderem zu den Hirten? Genau dasselbe. Er sagt, siehe, so halt an, was immer ihr macht. Haltet an, ich verkündige euch große Freude. Ja? Und wenn wir uns das vorgenommen haben, ja, einmal anzuhalten und uns zu konzentrieren auf das, was uns der Bibeltext sagt, und das ist hoffentlich jetzt, dann schauen wir uns jetzt weiter an, was der Text uns versichert. So, das Erste, was gesagt wird, ist, dein König kommt zu dir. Was das für ein König wirklich ist, ja, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, über seine Autorität. Heute wollen wir weitermachen und sehen, was uns noch im Text gesagt wird im Zusammenhang mit diesem König. Es wird gesagt, dein König kommt zu dir und er ist ein Gerechter. Wir stellen also fest, dass dieser angekündigte König, der am Kommen ist, gerecht ist. Und ich finde das absolut interessant, dass von all den Charaktereigenschaften, die man nennen kann über diesen König oder sagen kann zu diesem König, dies als erstes genannt wird in diesem Text. Er ist gerecht. Ich finde es absolut faszinierend, aber es wundert mich nicht, dass genau diese Charaktereigenschaft als erste genannt wird. Warum? Überlegen wir einmal die Geschichte des Volkes Israel. Wie viele gute Könige haben die denn gehabt? Wie viele gerechte Könige haben sie denn gehabt? Nicht zu viele, sagen wir mal so. Ja? Naja, da war doch der David. David ist eine Ausnahme. Ja, da war Salomo. Der war so. Und Josia, ja, der war auch gut. Aber grundsätzlich können wir sagen, die meisten Könige Israels, die waren schlecht, die waren ungerecht. Nach der Teilung Israels in Süd- und Nordreich regierten insgesamt 19 Könige das Nordreich Israel, bevor die dann von den Syrern gefangen genommen worden sind und weggeführt worden sind. Was denkt ihr, wie viele von diesen 19 Königen gut waren und als gut bezeichnet werden in der Heiligen Schrift?
Keiner.
Keiner. Zero. Stellt euch mal vor, die Geduld Gottes ist unermesslich. 19 Könige, einer schlechter wie der andere, einer ungerechter wie der andere. Die Geduld Gottes ist außergewöhnlich. Und wir schauen in unser Leben und sagen, ja, Gott hat auch mit mir Geduld gehabt, oder? Ja? Aber das war die Erfahrung des Volkes Israel, zumindest des Nordreichs, die haben keinen guten König gehabt. Nur selbst dienende Könige, die ungerecht waren, die nur in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben, die das Volk unterjocht haben und so weiter. So, das Südreich Juda war ein bisschen anders. Sie haben in ihrer Geschichte nach der Teilung eben zum Nord- und Südreich 20 Könige gehabt. Und nur 8 von diesen, aber immerhin nur 8, werden in der Heiligen Schrift als gut bezeichnet. Ja? So, wir sehen, die Geschichte Israels ist also gekennzeichnet mit diesen Regenten, die ungerecht waren, die egoistisch waren, die böse waren. Und deshalb ist diese Ankündigung des gerechten Königs etwas außergewöhnlich Schönes für das Volk. Wir müssen weiterdenken. Was bedeutet es, gerecht zu sein? Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, was gerecht ist oder nicht. Und die meisten von uns wissen, dass es so etwas wie die Gerechtigkeit in dieser Welt nicht gibt. Viele von uns haben das in unserem Leben erfahren, was es meint und wie es sich anfühlt, wenn man ungerecht behandelt wird. Ja, ist nichts Schönes. Und ich habe einmal im Internet nachgeschaut, was Menschen so allgemein zu diesem Thema sagen, schreiben. Ich will euch nicht damit langweilen, aber die meisten sind sich einig. Sie sind sich sicher, so etwas wie die Gerechtigkeit gibt es in dieser Welt nicht. Ich habe einen Verfasser gefunden im Internet mit dem interessanten Namen Hubertus Frimery. Ja? Und dieser hat das Ganze mit der Gerechtigkeit in schlichten Worten zusammengefasst. Und ich will euch das einmal lesen, was er geschrieben hat, weil das genau passt, weil das genau auf den Nagel getroffen ist. Sagt man das auf den Nagel getroffen oder wie die Faust aufs Auge, was immer. So, es passt. Hört mal genau hin. Er schreibt, Gerechtigkeit ist dann gegeben, wenn alles so ist, wie es sein soll. Das heißt richtig. Interessant. Und dann bleibt er allerdings stecken und er sagt Folgendes. Wer entscheidet aber, was richtig ist? Und darüber, was richtig ist, gibt es immer Streit. Ja? Deshalb haben wir so viele Rechtsanwälte rumlaufen, ja, die ganz schön Geld verdienen, weil jeder meint, das Recht auf seiner Seite zu haben. So, wer entscheidet, was recht ist? Für uns als Christen ist diese Frage doch geklärt, oder nicht? Wer entscheidet, was richtig ist, was recht ist? Das ist unser Gott. Ist überhaupt kein Problem. Ja? Was dieser Gott tut, das ist gerecht, das ist richtig. Warum? Weil er gerecht ist. Hier einige Bibelstellen dazu. Ich könnte viel mehr nennen, ich nenne nur ein paar. Aus dem Buch Hiob, 34, Vers 12. Ohne Zweifel, Gott verdammt niemand mit Unrecht. Ja? Und der Allmächtige beuget das Recht nicht. Warum nicht? Weil er gerecht ist. 5. Mose 32, 14. Er ist ein Fels. Seine Werke sind unsträflich. Denn alles, was er tut, das ist Recht. Alles, was Gott tut, ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und fromm ist er. Jesaja 61, Vers 8, denn ich bin der Herr, der das Recht liebt. Ich bin der Herr, der das Recht liebt. Ja, warum liebt Gott das Recht? Ja, weil er gerecht ist. Und in der Offenbarung versichern uns einmal die Engel Gottes selbst und zum anderen sind es die Erlösten, die in der Ewigkeit sind, die vor dem Thron Gottes stehen und Gott anbeten, die das vollkommene Wissen nun haben. Was sagen sie? Kapitel 16, Vers 7 wird gesagt, ja, Herr Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Überlegt einmal, von welchen Gerichten wird denn hier gesprochen? Trübsalzeit, all das Schreckliche, ja, diese Schalengerichte und die Trompetengerichte und wer weiß nicht noch alles. Und diese Heiligen stehen da und sagen zu Gott, deine Gerichte sind gerecht. Und die Engel sagen genau dasselbe, denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. 19, Vers 2. So, wer sagt also, was richtig ist? Es ist Gott selbst, kein Mensch. Und das ist genau das Problem mit unserer Welt. Sie haben Gott schön wegradiert, zur Seite geschoben. So, wer sagt jetzt, was das Recht ist? Da haben wir ein Problem, natürlich. Ja? Aber wir wollen nicht zu sehr darüber nachdenken. Aber, ihr Lieben, lassen wir uns von nichts und niemandem diese Gewissheit nehmen, dass Gott, der souverän ist, absolut gerecht ist und das Recht liebt. Und das meint auch, dass alles, was in unserem Leben passiert als Kinder Gottes, ist deshalb richtig und ist deshalb gerecht. Es war sehr interessant für mich, etwas zu entdecken im Zusammenhang mit dem Wort Gerechtigkeit. In dem Internet gibt es so etwas wie eine Wortverlaufskurve. Habt ihr schon mal davon gehört? Ja, da wird ein Wort untersucht im Sprachgebrauch des Volkes, in den Pressemitteilungen, wie die Politiker reden und so. Und dann wird ein Graph zusammengestellt, ja, wie im Verlaufe der Jahre, wie oft das Wort gebraucht wird. Versteht ihr das? So, und interessanterweise ist diese Wortverlaufskurve, gerade im Zusammenhang des Wortes Gerechtigkeit, so, dass sie nach unten geht. Das heißt, die Menschen gebrauchen immer weniger das Wort Gerechtigkeit. So in den letzten 70, 50 Jahren ist das rapide abgesunken. Immer weniger wird das Wort Gerechtigkeit gebraucht, auch in der Gemeinde. So, und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, warum das wohl so ist. Und das ist meine Interpretation des Ganzen. Einmal, die Welt weiß, dass es keine wirkliche Gerechtigkeit gibt. So heutzutage, jeder beurteilt für sich selbst, was gerecht ist und was ungerecht ist. Und deshalb wird das Wort, verschwindet das Wort, nicht verschwindet, aber wird immer weniger gebraucht, in unserem Sprachgebrauch. Aber in der Gemeinde ist es genauso. Sehr wenig wird über die Gerechtigkeit Gottes gesprochen. Warum? Ja, ihr Lieben, das ist nicht sehr besucherfreundlich, oder? Gott ist gerecht, das heißt, er wird jeden Einzelnen, der vor ihm erscheinen wird, und jeder Mensch wird vor ihm erscheinen, zur Gerechtigkeit ziehen für sein Leben. Und dann sieht es sehr, sehr schlecht aus für solche Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Und es sei denn, ihr Lieben, und hier kommen wir zurück auf das Evangelium, die Bedeutung, die Wichtigkeit des Evangeliums. Wenn der Mensch nicht mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet ist, weil er sich Jesus anvertraut hat in Buße, dieser Mensch hat eine schreckliche Zukunft. Ja? Und deshalb wird davon nicht gesprochen, auch in der Gemeinde. Man will ja den Menschen keine Angst machen. Aber wir sollten den Menschen Angst machen, weil das die Realität ist. Wenn ein Mensch ohne Jesus in die Ewigkeit eingeht, der hat keine Sonne. Ja? Ein schreckliches Gericht wartet auf ihn. Dieser König ist ein Gerechter und ein Helfer, wird uns weiter gesagt. Oder ein Retter. Und das ist auch interessant. Eigentlich heißt das Wort wörtlich, schaut einmal in den Text, er ist gerecht und er ist siegreich. Er ist siegreich. Ja? Aber die Bibellehrer versichern uns, dass dieses Wort was hier gebraucht wird und mit siegreich übersetzt werden kann, eigentlich im Zusammenhang der Erlösung steht oder der Rettung des Menschen. Dieser kommende König, der absolut gerecht ist, hat die Macht zu retten aus der Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit ist ja die Sünde. Ja? Und daraus muss der Mensch als allererstes gerettet werden. Wieder etwas sehr Interessantes habe ich festgestellt und vielleicht könnt ihr mir helfen, die Antwort darauf zu finden. Ich habe herausgefunden, dass diese beiden Eigenschaften des Königs, die hier gebraucht werden in Sacharja, einmal Gerechtigkeit und zum anderen siegreich, ja, dass er siegreicher König ist, beide Worte werden im Alten Testament jeweils 206 Mal gebraucht. Zur Gerechtigkeit, er ist gerecht, 206 Mal. Und genauso siegreich oder errettet, 206 Mal. Na, wir sagen, was bedeutet das? Ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber eins ist mir klar, das ist bestimmt kein Zufall. Das ist bestimmt kein Zufall. Und außerdem, ihr Lieben, es ist schön zu wissen, oder es wäre schön zu wissen, warum genau 206 Mal diese beiden Worte jeweils gebraucht werden. Aber viel wichtiger ist es doch zu wissen, dass dieser König, von dem hier gesprochen wird, tatsächlich retten kann. Und wenn man das gehört hat, das weiß, das als Realität erkennt, dass man sich diesem König in Buße anvertraut. Das ist viel wichtiger. Und das lag mir sehr am Herzen, uns ja, irgendwie noch einmal ans Herz zu legen. Und ich denke, wir verstehen das sehr gut, was Gott hier macht, indem er die Gerechtigkeit des kommenden Königs aufzeigt, direkt neben seiner Fähigkeit retten zu können. Ohne der Rettung aus der Sünde ist die Gerechtigkeit Gottes wie so ein Schwert, das über dem Leben des Menschen hängt. Ja? Ohne die Gewissheit der Erlösung ist der kommende König, sage ich mal so. Es ist eigentlich keine gute Nachricht für die Menschen und auch keine Freude. Es ist eigentlich eine schlechte Nachricht für sie, dass dieser König kommt. Nicht aber für Menschen, die zu diesem König gehören. Und deshalb wird schon hier in der Prophetie des kommenden Messias darauf hingewiesen, dass Gott durch diesen Messias die Rettung ermöglicht. Es wird also nicht nur gewarnt, Leute, reißt euch zusammen, passt auf, was hier ist. Es wird der Ausweg gezeigt aus der Sünde. Und der Ausweg ist Jesus Christus, der Messias. In einem Vers. Ja? So, die Erlösung ist nicht nur eine Idee von besonders frommen Menschen. Ja? Ist nicht nur eine schöne Vorstellung oder ein schöner Gedanke. Es ist eine Realität. Erstens, seid doch mal ehrlich. Schaut einmal in euer eigenes Herz. Denkt ihr, dass ihr ohne die Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott, dem heiligen, absolut heiligen Gott, bestehen könnt? Niemals, niemals. Ich kann über euer Leben nicht urteilen. Ihr seht ganz freundlich aus und nett und lieb. Ja, aber es gab bestimmt manche Punkte in eurem Leben, wo ihr gesagt habt, dieser Gedanke ist nicht fromm. Oder dieser Gedanke ist nicht heilig. Das, was ich gemacht habe, ist nicht richtig. Das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt und der uns ganz genau aufzeigt, ja, wo die Sünde ist. Und das ist gut, dass das so ist, sodass wir dann zu Gott kommen können und sagen können, oh, ich habe es wieder verbockt. Bitte hilf mir, Herr Jesus Christus, hilf mir. Ja, vergib du mir meine Sünden. Ja, schenk, dass ich besser lebe für dich, heiliger bin. Aber so ist es, ohne diese Gerechtigkeit Christi. Und stellt euch mal vor, ihr geht aus dieser Gemeinde raus, aus diesem Gemeindegebäude raus. Und dann seht ihr einen Menschen und der guckt euch unfreundlich an oder was immer. Oder er nimmt euch die Vorfahrt und schon kommt dieser Stolz. Ja, wie passiert mir das und warum ist dieser Bock oder was immer, diese bösen Worte, die manchmal kommen, dieser Dummkopf, ja, warum macht er das? Da haben wir es schon. Und stellt ihr vor, bei diesen Gedanken bricht ihr plötzlich zusammen und ihr stirbt. Praktisch mit der Sünde in eurem Herzen. Ja, mit diesem furchtbaren Gedanken. Ja, was dann? Oh, das wäre ein großes Problem. Aber, ihr Lieben, wenn wir überkleidet sind mit der Gerechtigkeit Christi, dann sind wir sicher. Dann wissen wir, ja, ich habe diese schlimmen Gedanken. Ich habe manchmal diese unnötigen, hasserfüllten Gedanken. Ich erschrecke mich selbst und dann tue ich Buße. Aber wenn ich keine Zeit habe, zur Buße zu tun, dann weiß ich, ich gehöre zu Jesus Christus. Und mit dieser Gerechtigkeit bin ich überkleidet und dann werde ich vor dem Gericht Gottes bestehen. Welch eine Gnade. Das ist die Realität. Aber wie auch immer, ihr Lieben, dieses Angebot, das Gott uns gibt in seinem Wort, sei es im Alten Testament, wo er hinweist auf diesen König, bei ihm ist Rettung, im Neuen Testament, wo gesagt wird, nur in Jesus Christus, nur in diesem Namen ist Rettung, das ist doch ein Angebot, das wir alle verstehen, oder nicht? Die Bibel sagt doch nur, nicht, es gibt andere Wege. Oh, man kann sich vorstellen, es gibt hunderte Wege. Nein, nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Und hier ist die Frage, haben wir unser Leben Jesus Christus im Buße anvertraut? Und ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu sagen. Eines Tages, wenn ihr vor Gott steht, werdet ihr nicht sagen können, oh, der Ed, unser Pastor, hat nie davon gesprochen. Er hat davon gesprochen, wie man Kartoffel backt, ja, wie man die Gans am besten stopft. Und er hat erzählt, wie die Lieder so schön sind und was der Hintergrund der Lieder ist. Nein. Ihr werdet das nicht sagen können als Entschuldigung. Das sagt die Schrift ja sowieso, dass keiner sich entschuldigen wird. Aber ich möchte meine Verantwortung hier als Prediger wahrnehmen und euch noch einmal, besonders in dieser Weihnachtszeit, darauf hinweisen. Jesus ist der Heiland. Es gibt keinen anderen. Zu ihm müssen wir kommen. Ja, mit seiner Gerechtigkeit müssen wir überkleidet werden. Und hier sitzen junge Leute, die denken sich, ja, der Pastor, der muss das erzählen, der wird dafür bezahlt. Der redet da, das kennen wir schon. Ja, und ihr denkt über Autos nach, ja. Was werde ich wohl für ein Auto einst fahren? Denkt ihr, ihr könnt mit dem Auto in den Himmel einfahren? No, ihr könnt nicht. Ihr könnt nicht. So nicht, dass es schlecht ist. Ja, ich mag auch Autos. Wisst ihr, was das beste Auto ist?
VW.
VW Diesel. Ja, wieder. Jeder hat so seine eigene Vorstellung und Meinung. Ja. Das Auto, was ich fahre, ist das Beste. Dient mir gut. So was soll ich dazu sagen. Ja, aber, und es ist okay. Ich liebe es, am Auto zu arbeiten und dies und jenes zu machen. Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Werkstatt gewesen bin. Schön, dass der Herr mir diese Gnade gibt und Gabe gibt, am Auto arbeiten zu können. Aber das Wichtigste ist nicht das Auto. Das Wichtigste ist nicht ein Boot, das Wichtigste ist nicht, wo wir leben, sondern zu wem wir gehören. Und das ist Jesus Christus. Und mein Wunsch ist es, dass ihr, die hier sitzt und wo ihr denkt, muss ich wieder hier sitzen und dem anzuhören, das kenne ich doch schon, meine Eltern haben mir das erzählt, hoffentlich haben die das erzählt, ich weiß es nicht, ja, ich will raus hier, ja, ich will endlich Skifahren gehen oder was immer. Ihr Leute, ihr lieben jungen Leute, Jesus ist das Bedeutendste. Okay. John Dyer, der war ein walisischer Dichter. Er hat Folgendes geschrieben seinerzeit, im 18. Jahrhundert, also schon zurück. Aber stimmt, das stimmt. Hört einmal hin, was er geschrieben hat. Er sagt, ein Mensch kann ohne Gesundheit, ohne Reichtum, ohne Ehre, ohne Bildung, ohne Freunde und auch ohne den Ford Mustang in den Himmel kommen. Ja? Aber er kann niemals ohne Christus dorthin gelangen. Amen. So ist es. Ja? Er kann niemals in die Ewigkeit zu Gott ohne Christus gelangen. Und dann schreibt er weiter, heute ist die Welt voller Menschen, die einen anderen Weg zu Gott suchen als den, der im Blut Jesu und seinem kostbaren Namen gefunden wird. Aber alle diese Bemühungen sind zum Scheitern verurteilt. Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Und das ist das, was die Welt hasst. Die sagen, sowas gibt's nicht. Ja, und das ist, warum die Welt die Christen nicht ausstehen mag. Wie kannst du etwas, so etwas behaupten? Ja, was maßt du dir an? Ich sage nur, was die Bibel sagt. Und wenn Gott sich offenbart hat, ist das die Realität, auf die es ankommt, was Gott sagt, nicht was ich denke. So, Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Und genau das ist es, was Gott uns als Lesern durch Zacharia versichert. Die gute Nachricht ist diese. Jesus, der König der Herrlichkeit, kam, um den Sündern die Möglichkeit der Rettung zu geben. Ja, er ist in der Lage zu retten. Er ist der siegreiche König und er kommt wieder. Sind wir bereit? Sind wir bereit dazu? Freuen wir uns auf sein Erscheinen? Oder erfüllt uns dieser Gedanke eher mit so ein bisschen Furcht? Oh, ich bin noch nicht fertig. Ich will noch das haben und das und jenes. Wir müssen uns freuen und wir müssen es begehren. Ich will hier eine ganz wichtige Lektion einführen, die die meisten von uns wahrscheinlich schon verstanden haben und wissen müssen. Schaut einmal, ich komme noch einmal zurück auf die Autorität dieses Königs, der Könige. Jesus als Gott ist der König aller Könige, über allem und in allem. Ja, er ist der souveräne Gott. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Er ist souverän. Und schaut einmal, wir müssen das als Kinder Gottes ein für allemal das in unserem Leben, in unserem Herzen zementieren, dass Jesus der souveräne Gott ist. Ja, absolut souverän ist in allem. Wir müssen das tun und das festmachen in uns, solange es uns einigermaßen gut geht. Wenn schlechte Zeiten kommen, Verfolgungen kommen und wir nicht sicher sind, dass dieser Gott souverän ist, dann haben wir ein großes Problem. Wir werden straucheln. Ohne Frage werden wir straucheln. Ja? Wenn wir das aber festgemacht haben, dass Jesus in allem souverän ist, also nicht nur in einigem, sondern in allem. Unser ganzes Leben ist in diesem Allem enthalten. Er ist souverän. Dann wird das unser Zeugnis sein, was Römer 8 uns versichern, dass alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wie kann das sein, ihr Lieben? Nur dann, wenn wir erkennen und glauben und festhalten, dass Jesus absolut souverän ist. Und das alles, was wir erleben, das alles, was uns widerfährt, er als souveränen Gott zulässt, sodass es zu unserem Besten dient. Das ist ein erhabener Gedanke. Das ist eine erhabene Realität. So können wir das sagen, dass Jesus Christus mein persönlicher König ist. Wenn ja, dann ist es nicht zu viel verlangt, ihr Lieben, von uns, wenn wir nach seiner Vorstellung leben. Ja, so wie er sagt, nicht wie wir uns das vorstellen. Vor allem aber immer in dieser Erwartung leben, dass dieser König bald kommt. Er ist nah. Ich schließe mit einer Illustration. Es wird die Geschichte erzählt von einem Prediger, der in einem der skandinavischen Länder gedient hat, im 19. Jahrhundert, und der nun gehört hat, dass am nächsten Sonntag der König des Landes, so wie wir es in Norwegen hat einen König, Schweden hat einen König, ja, so, das wird Norwegen oder Schweden gewesen sein. So, er hat gehört, okay, am nächsten Sonntag kommt in meine kleine Landeskirche, Landesgemeinde, wo dort in einer kleinen Stadt oder Dorf der König selbst kommt. Oh, da war er natürlich aufgeregt, erfreulich aufgeregt. Und so hat er die Predigt auch dementsprechend besonders vorbereitet. Vor allem aber hat er in seiner Predigt sehr viel davon gesprochen, wie fromm der König des Landes ist und wie gut und. So, he was buttering him up, wie man sagt im Englischen. Ja? Er hat ganz schön dick aufgetragen über den König. So, nach dem Gottesdienst steht er am Ausgang und der König geht vorbei, drückt ihm die Hand, sagt aber nichts. Und der Prediger ist enttäuscht. Dachte ich, Mensch, ich habe so eine gute Predigt gehalten. Ich habe so viel Gutes von ihm gesagt. Wieso sagt er nichts? So, er war ganz enttäuscht. So, nächsten Tag, am Montag, kriegt er einen großen, so ein Holz, wie sagt man, Holz, Paket? Sagt man nicht Paket, nee, Paket ist meistens Holz, was? Crater, wie sagt man? Ja, oh, Crate, nicht Crater, das ist Vulkan, Crate, so. Und er schaut sich das an, denkt, boah, das ist meine Belohnung. Ja, wer weiß, was da drin ist, in diesem großen Holz, ja, was immer. Wie?
Kiste,
genau. Das Wort hat mir gefehlt, Kiste. So, er reißt das Ding auf, ganz aufgeregt, guckt rein und ist ganz enttäuscht. Das ist ein Kreuz. Und er sagt sich, Mensch, in meiner Gemeinde habe ich, oder in der Kirche, habe ich so viele Kreuze hängen, jetzt schickt mir der König noch eins. Was ist das? Und dann sieht er aber auf diesem großen Kreuz einen Brief mit einem königlichen Siegel. So, er bricht den Siegel auf und denkt, naja, mal gucken, was da steht. Ja, was stand da drin? Es stand da genau drin, was er mit dem Kreuz machen soll. Und zwar schrieb der König, das Kreuz sollte an der Westwand der Kirche angebracht werden, sodass der Prediger, wenn er predigt, genau dieses Kreuz sieht und ganz genau weiß, von welchem König er predigen muss. Nicht vom König des Landes, sondern vom König aller Könige, dem Herrn Jesus Christus, ja, dem alle Autorität gegeben ist im Himmel wie auch auf der Erde. Und ihr Lieben, genauso ist es mit uns. Ja? Wenn wir unser Leben Jesus übereignet haben, dann ist Jesus unser König. Und dann haben wir von ihm auch zu reden. Dann haben wir von ihm zu sprechen. Und dann müssen wir auch für ihn leben. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.